Mein heutiger Gast, Winfried Wolf. Herr Wolf, Sie sind seit langer Zeit aktiv gegen das Großprojekt Stuttgart 21. Ist das überhaupt noch aktuell?
Ja, ist aktuell. Und zwar in Stuttgart selber und nicht in den bundesweiten Leitmedien. Und das glaube ich nicht zufällig.
Und zwar, warum?
Weil es das größte Infrastrukturprojekt ist überhaupt in Deutschland mit inzwischen geschätzt 10 bis 15 Milliarden Euro Volumen. Und vor allem, weil es ein Projekt ist, das jetzt seit 7 bis 8 Jahren eine wirkliche Massenbewegung mit sich bringt, die weiterhin auf der Straße ist. Und allein diese Tatsache, dass so ein Projekt umstritten ist, und zwar rein formal, technisch, inhaltlich, finanziell, aber auch durch die Straße, durch die Bewegung, das irritiert die Herrschenden ganz eindeutig.
Was regt die Menschen da auf? Ich meine, okay, es ist ein teures Projekt. Ist es einfach eine reine Verschwendung, wo die Schwaben sagen, haltet mal die Penunsen zusammen? Oder was ist das Problem?
Naja, es ist einmal natürlich das Klassische, was wir auch vom BER in Berlin oder von der Elbphilharmonie in Hamburg kennen, dass die Kosten davonlaufen, jetzt ungefähr vervierfacht sich haben von 2,5 Milliarden Euro im Jahr 94 auf jetzt 10 Milliarden laut Bundesrechnungshof. Aber darüber hinaus gibt es zwei andere Aspekte. Einmal, dass die Gleislage in dem Bahnhof eine schräge ist, schräg sein muss, weil unterirdisch eine S-Bahn, eine U-Bahn ist, wo das dann reingezwängt wird, dieser Untergrundbahnhof. Sodass die Gleislage 15 Promille hat. Das ist fünfmal mehr, als eigentlich zugelassen ist auf der ganzen Welt. Nirgendwo in der Welt gibt es einen Bahnhof mit einem schrägen Gleis, wo die Spitze des Zugs 6 Meter höher steht als das Ende des Zuges. Mhm. Das Zweite ist, dass unter Stuttgart wegen Stuttgart 21 16,7 Kilometer Tunnel im Anhydrit, das ist eine Bodenmasse, die quillt, wenn Flüssigkeit dazukommt, gebaut werden müssen. Also 60 Kilometer werden gebaut und davon sind 16,7 Kilometer im Anhydrit. Das sagt jeder Ingenieur, der nicht direkt von der Deutschen Bahn AG oder von der Bauindustrie geschmiert wird. Das geht gar nicht. Das wird irgendwann quellen, so wie in Staufen im Breisgau. Die Stadt sich seit 10 Jahren hebt, weil man da Geothermie im Anhydrit reingebaut hat. Und last not least geht es darum, dass in Hamburg bei der Elbphilharmonie und in Berlin bei der BER am Ende bei aller Geldverschwendung mehr Konzertplätze oder mehr Fluggäste abgefertigt werden können oder mehr Konzertgäste abends Kunst genießen können. Aber in Stuttgart 10 Milliarden Euro ausgegeben werden dafür, dass der Bahnhof um 30% an Kapazität abgebaut wird.
Verliert. Weniger Menschen können da fahren.
Weniger Menschen können dort befördert werden und weniger Züge abgefertigt werden. Und das macht eigentlich die Leute einfach verrückt, die sagen, das ist doch unglaublich.
Aber warum wird es dann gemacht? Also wir haben sozusagen mit einem Großprojekt zu tun, der 10 bis 15 Milliarden kostet, eigentlich nicht notwendig ist, wenige Menschen befördert werden können und es unklar ist, ob es überhaupt fertig werden kann wegen dieser technischen Probleme. Warum wird es dann gemacht?
Naja, einmal, weil es viel Geld bringt, einmal, weil es oberirdisch 100 Hektar Fläche angeblich bringt, was zusätzlich für Shopping-Malls bebaut werden soll. Das ist nicht ganz richtig. Real sind es nur 30, 40 Hektar, aber trotzdem, es wird bebaut und es soll oberirdisch eben natürlich Spekulation, Immobilien und Development ergeben. Und es wird natürlich auch deswegen gebaut, weil nach einer bestimmten Zeit man da nicht mehr runterkommt. Das heißt, wenn unter diesen Bedingungen einer Massenbewegung und einer anhaltenden Protestbewegung und einer permanenten Sensibilisierung der Öffentlichkeit, was an Schweinereien in diesem Monat, in der letzten Woche gelaufen ist, welche Parallelen es zwischen Rastatt gab, wo ja am 14. August die Strecke gesperrt werden musste, weil die Bahn nicht in der Lage war, einen Tunnel unter den Gleisen durchzuführen und so weiter, was für Parallelen es da gibt. Und wenn da jetzt dieses Großprojekt gestoppt werden sollte, dann wäre das ein gigantischer Ansehensverlust. Und das schreiben auch die Medien. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung hat im Juni 2016 geschrieben, die Deutsche Bahn AG würde heute Stuttgart 21 nicht mehr bauen, aber das Projekt kann jetzt nicht mehr gestoppt werden, weil der Ansehensverlust zu groß wäre. Zitat Ende. Mhm. Das heißt, man ist sozusagen in einer psychologischen, politischen Sackgasse gelandet.
Aber wie kam es denn dazu, überhaupt das zu machen? Ich meine, das klingt ja nicht so, als ob es was Notwendiges gewesen wäre. Und die Risiken waren ja bekannt. Wieso wurde das auf Biegen und Brechen durchgepusht?
Naja, damals, als die Deutsche Bahn AG privatisiert wurde, im Jahr 94, also formell in eine Aktiengesellschaft verwandelt wurde und Deutsche Reichsbahn, Deutsche Bundesbahn fusioniert haben, wurde generell das Ganze in Insiderkreisen verstanden, dass damit in riesigem Maßstab eine Spekulationswelle in Deutschland stattfinden würde. Ähnlich wie bei British Rail, die im Jahr zwei Jahre früher in Privatisierung gingen, wo in erheblichem Maß die Bahnhöfe zu Spekulationsobjekten wurden. Und damals wurde außer Stuttgart 21, an Frankfurt 21, an München 21, eine Auflösung des Inselbahnhofs in Lindau und eine ganze Reihe anderer Projekte so geplant. Weil die Bahn ist der größte Grundstückseigentümer der Republik. Und das war eine riesige Geschichte. Und ein Projekt war im Stuttgart 21, wo dann auch Otto versandt, das ist ECE. ECE ist der größte Immobilienentwickler in ganz Europa, dahinter standen und so weiter. Die anderen Projekte sind teilweise gestorben, weil es Widerstand gab, weil es technisch noch komplizierter war, vor allem in München und in Frankfurt. Das waren noch größere Projekte gewesen. Stuttgart 21 blieb erhalten als eine Art Solitär der Zerstörung und soll jetzt eben durchgezogen werden, weil ich würde sagen, auch es durchaus im Interesse der vorherrschenden Mobilitätsstruktur ist, wenn die Bahn zerstört wird oder wenn Bahnkapazitäten abgebaut werden, also Autoindustrie zum Beispiel.
Also Sie würden sagen, das ist ein Projekt, der im Interesse der Immobilienspekulanten und Autoindustrie ist. Habe ich das richtig verstanden?
Ja, es ist eine Kombination. Einmal war auffallend, dass am Beginn des Projekts der Daimler-Chef, und Daimler hat die Zentrale in Stuttgart, also Herr Zetsche, und der Porsche-Chef, damals Herr Wiedeking, sich massiv für Stuttgart 21 eingesetzt haben. Das ist eine Seite des Projekts. Es ist auffallend, dass die drei maßgeblichen Bosse der Deutschen Bahn AG, nämlich Heinz Dürr zwischen 1990 Bundesbahn und 1998 Deutsche Bahn AG, Herr Medern 1999 bis 2009 und Herr Grube von 2009 bis 2017 Januar, alles drei Leute waren, die von Daimler kamen. Das waren alles Daimler-Vorstandsleute oder führende Daimler-Topmanager gewesen, die von der Kaderschmiede von Daimler zur Stuttgart 21 gekommen sind. Und dann gibt es eben auch...
Können Sie sagen, die Autoindustrie schickt ihre Spione in die Bahn, um diese zu zerstören?
Ich bin kein Verschwörungstheoretiker, sondern Verschwörungspraktiker. Verschwörungspraktiker heißt, ich suche in der Praxis Beweise dafür, dass manche Verschwörungstheorien richtig sind. In dem Fall würde ich sagen, es wird später die Geschichte beweisen, ob das bewusst geplant war oder Zufälle waren, die in die Richtung wirkten. In den USA ist es bewiesen. In dem Snell-Report, der im Jahr 1973 veröffentlicht wurde, in den USA von einem damals jungen Mann, Bradford C. Snell. Der wurde im Jahr 1973 gefragt, es war Ölkrise, er soll mal eine Studie schreiben, warum die amerikanischen Städte keinen öffentlichen Personennahverkehr haben. Und er hat eine Studie geschrieben, die ist als Snell-Report in die Geschichte eingegangen, kann so gegoogelt werden, die vom Senat der USA und im Komitee, mit dessen Boss Edward Kennedy war, vorgelegt wurde. Und da wird auf 80 Seiten und ungefähr 400 Fußnoten nachgewiesen, wie ab Anfang der 30er Jahre bis ungefähr Mitte der 50er Jahre es eine geheime Verschwörung gab der Autoindustrie, General Motors, Ford, Chrysler und Firestone, der Reifenhersteller, die Stadt für Stadt organisiert haben, dass sie bestehenden Schienenverkehre, also Straßenbahnen, Light Rails, Regionalbahnen aufgekauft würden und auf Busse von General Motors umgebaut würden. Und es wird dokumentiert, Stadt für Stadt, wann der Aufsichtsrat von Los Angeles, wann von Detroit, wann von San Diego dran waren und so weiter. Da ist es wirklich als Verschwörungspraxis und Dokument der US-Regierung nachlesbar. In Deutschland weiß ich nicht, ob man das mal so dokumentieren kann. Ich würde gerne daran arbeiten, sowas zu schreiben. Aber auf alle Fälle ist es auffällig, dass es diese Connection gibt. Und last but least, ich hatte gesagt, einmal Autoindustrie, dann die Daimler-Bosse, die bei der Deutschen Bahn AG angefangen haben, gibt es eine Medienholding, die nennt sich Südwestdeutsche Medienholding, in der die Stuttgarter Zeitung, die Stuttgarter Nachrichten, der Schwarzwälder Bote und die Süddeutsche Zeitung, also die größte Tageszeitung in Deutschland, zusammengefasst sind und die seit Beginn von Stuttgart 21 eine Politik betreiben, die das Projekt schön schreibt und permanent Storys veröffentlicht oder auch mal was nicht veröffentlicht, was gegen das Projekt sprechen würde, aber in der Regel Storys veröffentlichen, die das Projekt schön schreiben, gut schreiben, die 7, 8 Jahre lang behauptet haben, das ist eine Kapazitätserweiterung. Obwohl die Reduktion von 16 Kopfbahngleisen auf 8 Durchfahrtsgleise im Untergrund in der Regel der normale Mensch sagen würde, das ist doch eigentlich eher eine Verkleinerung. Aber es wurde alle mögliche Expertise herangezogen, dass es eine Verbesserung wäre für das Schwabenland und für die Hauptstadt des Schwabenlands und dass sie endlich den Anschluss in die Weltpolitik erreichen würden.
Also fassen wir mal zusammen. Wir haben hier Automanager, die in die Bahnmanagement gehen und ein Projekt machen, der eigentlich für die Bahn so keinen Sinn macht. Wir haben ein Medienkartell, die sozusagen mit Fake News das Ganze befeuert und schön schreibt. Was macht denn hier die Politik hier? Es muss doch politische Kontrollinstanzen geben. Es gibt auch ein Verkehrsministerium, es gibt eine Bundesregierung, es gibt Landesregierung. Was war Ihre Rolle?
Die Politik war mit vorantreibend bei dem Projekt. Der Mann, der das vorgestellt hat, am 4. April 1994, war Matthias Wissmann. Der war damals Bundesverkehrsminister, ist heute Chef des VDA, Verbandes der deutschen Autoindustrie. Mhm. Er ist gleichzeitig übrigens der Rechtsanwalt, der dann, wenn Stuttgart, die Stadt und das Land Baden-Württemberg die Mehrkosten mittragen müssen, das ist ein Riesenprozess, der jetzt läuft, dass die davon galoppierenden Mehrkosten auch vom Land und von der Stadt mitgetragen werden sollen, der Anwalt ist, ja, von einer amerikanischen gigantischen Kanzlei, die jetzt gerade die Stadt und das Land verklagt, dass sie die Mehrkosten mit übernehmen sollen.
Der ehemalige Minister.
Der ehemalige Minister und der jetzige Chef des VDA, des Verbands der Autoindustrie, der gleichzeitig Anwalt ist und Vertreter ist dieser gigantischen Anwaltskanzlei. Mhm. Alle Politiker haben mitgemacht, damals auch der Ministerpräsident Teufel, Erwin Teufel von Baden-Württemberg. Und das völlig Verblüffende ist, dass die Grünen die führende Kraft und führende Partei waren, auch mit den Umweltverbänden BUND, ProBahn und VCD Baden-Württemberg, die bis zum März 2010 praktisch maßgeblich den Protest gegen Stuttgart 21 befeuert, mitgetragen haben, die auf den Montagsdemos, auf den großen Demos mit präsent waren und die zum Beispiel in Gestalt, ist weniger von Winfried Kretschmann, aber vor allem in Gestalt von Winfried Herrmann, dem jetzigen Verkehrsminister, alles wissen, warum Stuttgart 21 eine Katastrophe ist, warum hier Kapazität abgebaut wird, warum der Anhydrit aufquellen wird, warum der Schrägbahnhof nicht funktioniert und so weiter. Und die jetzt aber als Ministerpräsident Kretschmann und als Verkehrsminister sagen, alles super, alles gut, wir werden alles tun, dass das Projekt vorangetrieben wird.
Komplette 180-Grad-Wende.
Nach der Regierungsbildung 2011, zunächst mal ein halbes Jahr etwas lavieren, aber seit ungefähr 2012 eine völlige Wende und einschließlich der Verbände BUND, VCD, ProBahn, die aus dem Bündnis rausgegangen sind und sagten, wir machen nicht mehr mit bei Montagsdemos und so weiter, weil sie auch materiell, finanziell, ideell, personell, psychologisch eingebunden sind in diese ganze Veränderung der Machtstrukturen im Ländle Baden-Württemberg.
Das heißt, man kann sagen, die Grünen waren eine führende Kraft in der Protestbewegung als Partei, sind zur Regierungskraft geworden und haben dann die Verbände aus dem Protest rausgezogen, um sie zu einer Pro...
Wer wen gezogen hat, ist die andere Frage. Aber okay. Ja, sie gingen gemeinsam raus und wollten damit im Grunde objektiv jedenfalls die Bewegung in die Sackgasse reiten oder töten. Das hat nicht stattgefunden.
Bevor wir zu der Bewegung kommen, noch eine Frage. Welche Rolle hat denn die Bundesregierung da gespielt? Also außer Herrn Wissmann.
Nee, die Bundesregierung...
Die Bahn ist eine Bundesangelegenheit und weniger eine Landesangelegenheit.
Formal sagt die Bundesregierung, das ist eine Angelegenheit der Deutschen Bahn AG. Okay. Wir als Bund zahlen nur 500 Millionen Euro Zuschuss zu dem 10-Milliarden-Projekt. Und das auch nicht für Stuttgart 21 an sich. Gleichzeitig ist das Projekt ein europäisches Projekt. Sie bekommen einige 100 Millionen Euro von der Europäischen Union mit der Begründung, es ist eine Kapazitätserweiterung, ja, also eine Lüge. Steht da im Papier drin, sogar eine Verdopplung der Kapazität, obwohl es ein Abbau um 30% ist. Auf dem Höhepunkt der Bewegung als 2010, 2011, Sie erinnern sich an den Schwarzen Donnerstag, als die Polizei im Schlossgarten tausende Jugendliche verprügelt hat, darunter 300 Leute schwer verletzt hat, darunter ein Rentner das Augenlicht zerstört hat, als Hunderttausende mehr drei, vier Mal auf die Straße gingen. Damals hat sich auch neben dem Bahnchef Grube damals auch Frau Merkel massiv für das Projekt engagiert. Sie hat gesagt, dass wenn ein Projekt wie Stuttgart 21 nicht durchgesetzt werden könnte, Deutschland europaweit ein Ansehen verlieren würde. Das ist auch der Duktus, die Sprache, die Zetsche und der Chef von BASF in Mannheim vorgetragen haben, dass hier es darum geht, zu zeigen, dass man durchsetzungsfähig wäre, also nicht inhaltlich irgendwas Sinnvolles zu machen, sondern die Durchsetzungskraft der deutschen Ingenieurskunst demonstriert werden sollte. Aber in den letzten 5 Jahren, muss man sagen, ist es sehr ruhig geworden um das Projekt, was die Bundesebene betrifft, so wie auch die Medien praktisch tun, als gäbe es das Projekt so gar nicht mehr. Es gab eine kleine Ausnahme, das war von Dezember 2012 bis März 2013. Das war die Zeit, als der Kostendeckel bei Stuttgart 21, der bei der Volksbefragung 2011 bei 4,5 Milliarden Euro festgelegt wurde. Wurde gesagt, alles, was drüber ist, was mehr kosten würde, macht das Projekt unwirtschaftlich. Dann kam im Dezember 2012 im Aufsichtsrat der Deutschen Bahn AG ein Text da rein, das Projekt kostet 6,5 Milliarden Euro. Und diese Erhöhung von 4,5 auf 6,8 Milliarden Euro musste dann im Aufsichtsrat abgesegnet werden im März 2013. Da lief die Bundespolitik nochmal zu Hochtouren auf. Es ging darum, die Aufsichtsräte, darunter auch zwei Staatssekretäre, darunter auch zwei Abgeordnete, die im Aufsichtsrat saßen, zu überzeugen, die Angst bekamen, die einen kalten Arsch bekamen. Und zwar nicht deswegen, weil sie das Projekt kritisch sehen würden, sondern deswegen, weil ein Stimmen für ein Projekt, das definitiv unwirtschaftlich ist, den Tatbestand der Untreue nach sich zieht. Hm. Ja, und das ist ein Vergehen, wo man in den Knast kommen kann. Und die Aufsichtsräte waren unruhig geworden. Darauf gab es eine riesige Telefonkampagne, die vor allem Herr Popfalla, der Haussklave von Frau Merkel, damals organisiert hatte, der Kanzleramtsminister, der dann belohnt wurde später mit einem Posten bei der Deutschen Bahn AG, heute der Verantwortliche ist bei der Bahn für Infrastruktur und vielleicht der spätere Bahnchef ist im nächsten Jahr, hat Roland Popfalla massiv die Aufsichtsräte telefonisch bekniet. Das ist jetzt alles aktenkundig, das konnte dokumentiert werden. Okay. Und es gelang dann, dass im Aufsichtsrat im März 2013 alle Aufsichtsräte bis auf einen, den Vertreter der GDL, der Lokführergewerkschaft, für die Erhöhung auf 6,8 Milliarden Euro gestimmt haben. Wie gesagt, jetzt geht es aber um 10 Milliarden, also nochmal eine neue Steigerung.
Wissen Sie genau, wie Herr Popfalla das gemacht hat? Was man da mehr darüber?
Es gab Protokolle des Kanzleramts, die geschwärzt wurden zunächst, weil wir haben eine Strafanzeige eingereicht gegen den Chef der Deutschen Bahn AG, Herrn Rüdiger Grube, gegen den damaligen Infrastrukturvorstand Herrn Volker Käfer, das ist Lächelmonster, der der ganzen Anhörung bei Stuttgart 21 in der Schlichtung immer gelächelt hat, und eben jetzt auch gegen Popfalla. Die geschwärzte Stelle im Kanzleramt, also was da passiert ist, mussten die aufdecken, und einige Aufdeckungen dokumentieren eindeutig, dass Telefonate von ihm direkt mit einzelnen Aufsichtsräten gemacht wurden. Die Textprotokolle müssen wir bei der NSA nachsehen, die habe ich jetzt nicht parat, aber jedenfalls gab es die Anrufe.
Man kann davon ausgehen, dass da massive Druck ausgeworfen ist.
Ganz eindeutig.
Okay. Gut, also wir haben es hier mit einem Projekt zu tun, der vollkommen unwirtschaftlich ist, der wahrscheinlich nie was daraus wird, wegen den technischen Problemen, der unglaublich viel Geld kostet, der von einem Medienkartell gepusht worden ist, der wahrscheinlich von Autoindustrie im Hintergrund gemanagt wird, um die Bahn und Bahn als Verkehrsmittel zu schwächen, und die von Bundespolitik und Landespolitik auch massiv befeuert worden ist. Wie sind die Bürger damit umgegangen? Wir haben ja mitbekommen, Sie haben es gerade schon gesagt, es gab massive Demonstrationen dagegen. Es gab diesen schwarzen Donnerstag, wo ich glaube eine Schülerdemonstration von der Polizei zusammengeschlagen worden ist. Ich meine, Schwarmland, Stuttgart haben ja jetzt nicht unbedingt den Image, die Revoluzzer zu sein. Aber das scheint sich da ja irgendwie, es scheint ja irgendeine Sicherung durchgebrannt zu sein. Wie ist die Stimmung in den letzten Jahren in Baden-Württemberg gewesen, in Stuttgart? Und gibt es die Proteste eigentlich noch? Man hört ja nichts mehr in den Medien.
Ich bin selber Schwabe. Ah. Ich hoffe, man hört es nicht.
Das ist ein nettes Dialekt.
Ich bin kein Soziologe. Und irgendwie wird es meine Studie geben. Aber ich stimme zu, die Schwaben sind kein aufständisches Völkchen. Das war im Bauernkrieg 1525 weg, da gab es sowas.
Da waren sie Vorreiter,
das
ne?
War so ein sehr bisschen, spannend, die ja. Badischen mehr als die Schwaben. Aber es war schon ganz gut. Okay. es ist interessant. Ich glaube, dass es einige schwäbische Tugenden anspricht. Es gibt so einen Spruch, der heißt Sachzammer halten. Das heißt, sein Zeug, sein Vermögen beieinander halten. Allein die Tatsache, wie hier mit Steuergeldern umgegangen wird, das ist natürlich schon, das schreit zum Himmel. Das Zweite ist eben diese Besonderheit, dass in Stuttgart praktisch eine Art von Schwabenstreich, eine Art Übertölpelung, was gemacht wird, wo viel Geld und immer mehr Geld dafür ausgegeben wird, dass was abgebaut wird. Ja? Dann muss man wissen, der Bonatzbau, das ist der Bahnhof, der nach dem Ersten Weltkrieg oder 1907 begonnen wurde und nach dem Ersten Weltkrieg fertiggestellt wurde, ist eigentlich auf jeder Postkarte von Stuttgart 21, von Stuttgart zu sehen. Ja? Bahnhof und Fernsehturm auf dem Killesberg oben, das sind irgendwie die Wahrzeichen. Als das Projekt das erste Mal im Jahr 94 vorgestellt wurde, der Bahnhof ist praktisch ein Karree, vorne das imposante Gebäude, auf der linken Seite der riesige 60 Meter hohe Bonatzturm mit einem Café oben drin und rechts und links zwei Flügel, die praktisch die Kopfbahngleise umschließen. Als es erstmal vorgestellt wurde, in der ersten Studie, hieß es, dass natürlich das denkmalgeschützte Gebäude erhalten bleiben würde. Das steht überall drin in der ersten Machbarkeitsstudie. Faktisch haben sie dann 2010, 2011 die beiden Flügel abgerissen. Die sind heute in Schutt und Asche gelegt worden. Es steht nur da vorne das Quergebäude da, wird auch nicht mehr aufgebaut, obwohl es drin steht, dass es irgendwann aufgebaut würde, wird nicht mehr aufgebaut. Aber sowas jetzt, dass ein Wahrzeichen der Stadt zerstört wird, das ist natürlich auch ein Hammer. Und dann kommt ein Aspekt dazu, das ist der, dass es neben dem Bahnhof einen riesigen Schlossgarten gab, muss ich fast sagen, imperfekt, mit einigen hundert riesigen Bäumen, Platanen, Kastanienbäume, Eichen, Buchen und so weiter, wo einige Bäume über 200 Jahre alt waren. Ich glaube, über 100 waren 100 Jahre alt gewesen. Und dieser Schlossgarten wurde, das war diese Nacht auch der Schwarze Donnerstag, gefälscht und platt gemacht, um eben dem riesigen Trog, wo jetzt die Gleise reingelegt werden sollen später, Platz zu machen. Und dieser Schlossgarten, da gibt es auch so viele Geschichten, die sagen, auch als die Stuttgarter nach dem Zweiten Weltkrieg Hunger litten, als harte Winter waren, als kein Holz da war zum Heizen, aber der Schlossgarten blieb unangetastet. Das war tabu. Da geht man nicht ran und holt sich Bäume raus. Aber dass die jetzt für ein Projekt, was Abbau von Kapazität bedeutet, für ein Projekt, wo das Denkmalgebäude Bonnatzbau zerstört war, dass die abgeholzt werden, einfach so mit der Stielkettensäge platt gemacht werden, das war eigentlich schon, ja, das war ein Sakrileg einfach. Und das zusammen, glaube ich, gab eine Melange, wenn man das wienerisch so sagen darf, eine Mischung, wo dieser Protest entstanden ist und die Massenproteste in Massen wirklich da waren.
Die war ja so gigantisch, diese Proteste.
Die waren, also es gab Umfragen, ich glaube 13 Umfragen ungefähr in den Jahren 2010 bis Anfang 2011, wo die Ablehnung von Stuttgart 21 in Stuttgart zwischen 60% und 70% pendelte. Also zwei Drittel Mehrheit, die dagegen waren.
Und 10.000 oder vielleicht sogar 100, wie viel waren auf der Straße zu
Buchzeiten? Mehrmals 100.000, dreimal mehr als 100.000, ja.
Wie ist es dann weitergegangen? Ich meine, man hört ja nichts mehr. Ist das alles ruhig? Demonstrieren noch Menschen? Sind Sie noch da ab und zu?
Ja. es demonstrieren jeden Montag zwischen 700 und 1500 Menschen, jeden Montag. Es gibt keine Pause, also im achten Jahr wird im nächsten Jahr die Montagsdemonstration stattfinden. Es gibt seit 7,5 Jahren, seit dem Juni 2010 eine Mahnwache, ein Zelt, 18 Quadratmeter groß, 2 Meter hoch, wo immer Tag und Nacht 2 Personen sind, die Kaffee und Tee ausschenken, Informationsmaterial ausgeben. Also nochmal, auch an Weihnachten, am Heiligen Abend nachts um 2 oder so weiter.
Immer, die sind immer da.
Immer da. Ja, sonst würde wahrscheinlich die Polizei das abräumen. Ja? Wenn ich Post oder ein Paket nach Stuttgart schicke, ich wahrscheinlich nur Mahnwache Stuttgart 21 ans Klettplatz und so weiter, Postleitzahlen, das kommt immer an, weil die Post weiß, es kann da immer abheben. Man muss mit dem Nachbar klingeln oder so, kein Problem. Ja?
Das ist seit 7, 8 Jahren ist diese Mahnwache permanent dort.
Seit 2010.
2010.
Ja, seit Sommer
2010. Und seit 7, 8 Jahren gibt es jeden Montag Demonstrationen. Bis
genau,
heute.
Genau. Es gab vielleicht ein Neujahr vielleicht mal, aber auch im Sommer, bei Sommerferien wird durchdemonstriert, wenn es auch mal ein bisschen weniger sind, einfach um auch die Kontinuität zu erhalten und keinen Einbruch zu erzielen.
Es gibt, glaube ich, eine runde Zahl, ne? Wie viele Montagsdemonstrationen?
Am 15. Januar 2018 wird die 400. Montagsdemonstration sein. Muss sicherlich 3.000, 4.000, 5.000 Leute vor dem Bahnhof den Verkehr blockieren werden und demonstrieren werden, wo Volker Lösch, der Regisseur, wo Christine Praillot, die von der Anstalt, ich und andere reden werden und so weiter. Das heißt, die Kontinuität ist da, wobei natürlich jetzt in der Masse der Bevölkerung ist vor allem Frust da. Ich würde mal sagen, das ist 50-50 heute in der Bevölkerung, weil das Gefühl natürlich, die machen ja, was sie wollen. Das ist natürlich da, weil natürlich die Brachialgewalt des Abrisses der beiden Seitenflügel, die Brachialgewalt des Aushebens des riesigen Grabens, die Brachialgewalt, wie trotz extremer Behinderungen von S-Bahn-Verkehren, von Straßenbahnverkehren und so weiter immer weitergebaut wird, die Brachialgewalt auch, wie die Medien nicht drüber schreiben, was hier stattfindet an Protesten, natürlich zu Frustration führt, zu Depression führt und zum Gefühl, ja, wir müssen unser Leben weiterleben, man kann scheinbar nichts machen.
Aber Herr Wolf, was heißt das für die Demokratie, wenn so ein Kartell von fast mafiösen Zusammenhängen, von Wirtschaft, Autoindustrie, Gebäudespekulanten, Politik und Medien, so ein irrsinniges Projekt, wo so viel Geld durchboxt hunderttausende Leute auf die Straße gehen, zwei Drittel dagegen sind und es trotzdem durchgeboxt wird?
Naja, es ist einer der wichtigeren Beiträge zur Produktion von Staatsverdrossenheit oder Politikverdrossenheit. Mhm. Also Walter Sittler, der Schauspieler, wird in der Neuausgabe meines Buches Abgrundtief und Bodenlos, was im Januar auch noch rauskommen wird.
Wir werden das auch unter dem Beitrag verlinken. In diesem Buch beschreiben Sie den ganzen Prozess um
Schule 21. Genau, einen Beitrag veröffentlichen, Herr Sittler, in dem er genau das Thema anspricht, der beschädigten Demokratie. Und der Mann ist jetzt primär Demokrat, radikaler Demokrat, überzeugter Demokrat, der auch das nicht glauben kann, wie man so gegen Vernunft, so gegen die Logik von Physik, von Geologie, von Finanzwirtschaft, was durchpeitschen kann, wo der normale Bürger sagt, die haben doch nicht alle, aber sie machen's.
Aber was kann man denn tun? Kann man sich da wehren oder bringt es sowieso nichts?
Na gut, erstmal ist natürlich eine Frage der, wie sagt man da, der persönlichen Lebensweise. Und es gibt eben Leute, die sagen, dass das lasse ich nicht mit mir machen. Also ich bin so jemand, der sagt, ich würde jetzt nicht den Protest aufgeben können und sagen können, ich mache irgendwas anderes, sondern ich finde, man muss dazu stehen, man muss das zum Ausdruck bringen. Die Wahrscheinlichkeiten eines Sieges kann man abwägen. Ich glaube, dass allein durch die Protestbewegung das Projekt nicht gekippt wird. Aber ich glaube, dass die Kombination von den qualitativen Mängeln des Projekts, ja, der ingenieurstechnischen Nichtdurchführbarkeit auf Dauer, das Problem Anhydrit, quellender Gipskäuper und so weiter, plus der galoppierenden Kosten und eben dieser Wachsamkeit der Bürgerbewegung, die ja jedes Problem, was neu auftaucht, jede neue Zerstörung von Gleisen, jeden neuen Unfall, das es im Gleisvorfeld gibt, die Zunahme der Verspätung und so weiter registriert, darüber Buch führt, darüber Veröffentlichungen macht und so weiter, dass das zusammen natürlich eine unheimlich spannende Geschichte wird und meiner Ansicht nach auch mit dazu beitragen wird, dass wir einen Sieg davon tragen werden.
Sie gehen davon aus, dass Schule 21 nicht fertig wird?
Das wird nicht fertig werden, nein.
Aufgrund dieser Mischung von Faktoren, die dazu kommt.
Genau.
Hoffen wir, dass Sie recht behalten. Sie sind ja auch nicht nur Aktivist, sondern auch Publizist. Sie geben ja verschiedene Bücher raus und auch ein Magazin, der ist Lunapark 21, Zeitschrift zur Kritik der globalen Ökonomie. Wie kam es dazu, dass Sie dieses Magazin produziert haben?
Ungefähr vor 10, 12 Jahren, 15 Jahre, vor 15 Jahren haben sich eine ganze Reihe von Leuten gefunden, die sich als Antikapitalisten, als Ökonomen, als Feministinnen verstehen oder sind. Und die gemeint haben, das war vor allem die Zeit im Vorfeld der großen Weltwirtschaftskrise, am Beginn der Weltwirtschaftskrise 2007, 8, 9, die den Eindruck hatten, auch als Folge der Globalisierungskritik, Attac zum Beispiel, dass eigentlich das gesamte Leben der Menschen unheimlich stark von Ökonomie durchdrungen ist. Ja, also Ökonomie durch alle Ritzen der Gesellschaft, die Poren der Gesellschaft eigentlich dringt, aber gleichzeitig das Thema Ökonomie für viele Menschen ein Buch mit 7 Siegeln ist. Auch weil die Wirtschaftszeiten der Zeitungen komplizierte Begriffe enthalten, weil die Sprache der Börsianer absurd sind und auch weil die Produkte des Kapitalismus, Swaps zum Beispiel, Wertpapiere besonderer Art, nicht durchschaubar sind. Und die Idee von uns war gewesen, eine Zeitschrift zu schaffen, die in einer relativ nachvollziehbaren Sprache, relativ pädagogisch geschriebenen Sprache, versucht, auf die Probleme der globalen Ökonomie einzugehen, sie zu verbinden auch mit Widerstandpotenzialen, auch mit Beispielen der Gegenwehr, was ein Gegenwehr in dieser total ökonomisierten Situation möglich ist, da eine Zeitschrift zu machen. Und das ist ein Spektrum, was reicht von Links-Keynesianern, Lukas Seiss ist zum Beispiel, der regelmäßig bei uns geschrieben hat, von Leuten, die eher DKP-nahe oder DKP sind, wie Schorsch Filber zum Beispiel, Ex-Professor aus Marburg, wie Thomas Kuczynski zum Beispiel, DDR-Ökonomen, heute freischwebender Ökonom, wie zum Beispiel Hannes Hofbauer, der Verlagschef von Promedia Verlag in Wien, wie zum Beispiel Gisela Notz und Therese Wüthrich, zwei Feministinnen, eine aus Bern, eine aus Berlin. Jetzt habe ich sicherlich ein paar wichtige Leute vergessen. Auch jüngere Leute, die bei Attac aktiv sind, Bernhard Knierim zum Beispiel, die eben dann versucht haben, da zusammenzukommen. Es gibt keine Partei hinter uns, es gibt keine Stiftung hinter uns, es gibt nicht mal einen Verein hinter uns, es gibt nicht mal eine Gemeinnützigkeit, aber wir haben es geschafft, über 10 Jahre jetzt genau, im Januar sind wir 10 Jahre alt, 40 Nummern zu produzieren und dabei seit 4, 5 Jahren ungefähr auch keine Verluste mehr zu machen, sondern eben uns mit einer bescheidenen Abonnementzahl plus Präsenz an Kiosken. Ja, seit 5, 6, 7 Jahren sind wir an Kiosken präsent im Bereich Wirtschaft einigermaßen Erfolg zu haben.
Herr Wolf, vielen Dank für das Gespräch. Bis zum nächsten Mal.